Kultursalon. Eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon. Dobar dan. Herzlich willkommen im Kultursalon. Heute zu Gast bei mir Ralf Schubert. Er hat sich darauf spezialisiert, High-Performance-Teams zu begleiten, eine Kultur zu entwickeln, damit sie diese High-Performance dauerhaft liefern können. Was diese Teams dafür brauchen, was sie sich fragen und wie sie das gemeinsam sozusagen als Prinzipien entwickeln, damit eine Kultur lebbar wird, das haben wir im Gespräch erörtert. Viel Vergnügen.
Ich spreche immer von High-Performance-Kultur, nicht so sehr von einem Team, sondern eine Kultur. Das kann sich auf ganz große Systeme beziehen. Mut ist es im Grunde, immer wieder sich zu hinterfragen. Mut ist es, den anderen an sich ranzulassen und zuzulassen, dass er einem Feedback gibt. Weil die große Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, es entsteht nur eine wirkliche Weltspitzenleistung, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem eine Feedback-Kultur herrscht, eine Rückblendenkultur, wo man immer wieder Schleifen dreht und sich Feedback geben lässt oder reflektiert, wie war die Zusammenarbeit. Und da gehört Mut dazu.
Eine der spannendsten Erkenntnisse: High Performance gelingt praktisch nie im Alleingang. Es ist immer Teamaufgabe.
Ich habe dich ja gebeten, dass wir uns unterhalten über dein Expertenthema, nämlich High Performance und Teams in High Performance. High Performance passiert manchmal auch von Einzelgängern. Es kann natürlich auch jemand vorne stehen, wie beim Ultramarathon, aber auch da ist ein Team dahinter. Und du bist ja ganz viel im Motorsport unterwegs gewesen, der für mich jetzt mit Adrenalin, mit Competition, mit vielen Erlebnissen, mit High Life verbunden ist, so als Ideen. Aber im Hintergrund passiert da ja einiges. Und mit diesem Hintergrund möchte ich dir jetzt zuerst meine vier Fragen stellen und dann schauen wir weiter, was sich daraus entwickelt. Und meine erste Frage, ja, gerade Formel 1 oder Motorsport generell, High Performance und deine Expertise. Was bedeutet Mut für dich?
Ich spreche immer von High-Performance-Kultur, nicht so sehr von einem Team, sondern eine Kultur. Das kann sich auf ganz große Systeme beziehen. Mut ist es im Grunde, immer wieder sich zu hinterfragen. Mut ist es, den anderen an sich ranzulassen und zuzulassen, dass er einem Feedback gibt. Weil die große Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, es entsteht nur eine wirkliche Weltspitzenleistung, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem eine Feedback-Kultur herrscht, eine Rückblendenkultur, wo man immer wieder Schleifen dreht und sich Feedback geben lässt oder reflektiert, wie war die Zusammenarbeit. Und da gehört Mut dazu. Ich sehe in den Unternehmen oder auch in Systemen, wo dieser Mut nicht da ist, da gibt es eine Erstarrung, da gibt es kein Wachstum. Und nochmal, um das ein bisschen in den Rahmen zu setzen. Wenn man von Formel 1 spricht und du sagst jetzt High Society, das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Also das ganze Schnickschnack drumherum ist für mich nicht wichtig gewesen. Und ist auch nicht wichtig. Aber wenn ich den Rennsport angucke, dann ist das ein Wettbewerb von Ingenieursmannschaften gegeneinander. Im Vordergrund stehen immer die Fahrer, aber in Wirklichkeit sind das unglaublich viele Ingenieure, die gegeneinander antreten. Im Falle von der Formel 1 sind das in einem Team 2000 Leute, die dahinter stehen. Die haben zwei Fahrer auf der Strecke und es sind 2000 Leute im Hintergrund. 1000, die sich um den Motor kümmern und um die Entwicklung, um die Produktion und 1000 Leute, die sich um Chassis drehen. Und das ist natürlich in der Formel 1 ein bisschen extrem, aber selbst in kleineren Rennserien sind das immer noch hunderte von Leuten. Und die Fahrer, die sind nur ein kleines Rädchen, wo sich der Wettbewerb entscheidet und wo High Performance wirklich zum Tragen kommt. Das ist in den ganzen Betrieben und Werkstätten und Organisationen hinten dran. Hinter der Rennstrecke. Da kommt das her. Ja. Und der Mut, sich immer zu hinterfragen und den Mut auch zu haben, anderen Menschen wirklich Feedback zu geben auf eine Art und Weise, die beziehungserhaltend ist und nicht zerstörend ist. Das ist das Geheimnis von High Performance. Nach vielen Jahren, in denen ich meiner Meinung nach darin gearbeitet habe, und ich habe es ja natürlich auch jetzt in größeren Kontexten gemacht, nicht nur im Sport, sondern auch im Unternehmen oder auch in der Politik. Und da, wo der Mut fehlt, sich in Frage zu stellen oder anderen auch Feedback zu geben, da geht das System früher oder später in der Leistung runter. Und umgekehrt geht es hoch.
Hast aber recht, ja. Also für mich ist es ja wirklich, sich ins Ungewisse zu wagen. Also mit der Angst im Gepäck, ja, und mit der Angst als Verbündete, sozusagen als Seismograf, wo wird es wirklich gefährlich und wo darf ich einfach diese Kraft der Angst nutzen, um noch einen Schritt weiterzugehen, und mit dem Vertrauen, dass ich unterwegs genug sehen und lernen werde und das auch verstehen werde, um ans Ende zu kommen, um an mein Ziel zu kommen. Und das ist natürlich ein großer Sprung, dieser Mut, klar. Aber da komme ich
Du hast
gleich
was
zur
Wichtiges
nächsten.
gesagt. Du hast
Bitte?
gerade was Wichtiges gesagt. Du hast das Wort Angst erwähnt.
Ja.
Und das Wort Angst gehört mit zu dem Mut dazu. Wenn die Angst überwiegt, dann sind Systeme überhaupt nicht performant. Gar nicht. Geht's nicht.
Geht gar nichts, nicht? Da macht auch alles zu. Da geht es ums Überleben, da geht es nur um mich, mich, mich. Das ist ja auch der Punkt, warum es so gefährlich ist, wenn so viele überlastete, überarbeitete Menschen da draußen sind, die Entscheidungen treffen dürfen. Ja? Also bei Politikern bin ich besonders kritisch, weil ich sage, die entscheiden so viel über unsere Gesellschaft. Und wenn es dort nicht das Wissen gibt, dass Überlastung und die ganze Zeit im roten Bereich zu arbeiten nicht nur ungesund ist, sondern auch die Reflexionsfähigkeit und die Kreativität so sehr einschränken, dass man keine Weisheit mehr, also nicht mehr weise entscheiden kann, dann fehlt was ganz Grundlegendes, nicht? Fehlt für mich eine Form des Verantwortungsbewusstseins. Und für mich ist das wirklich so ein Aufklärungsteil, einfach zu sagen, ja, es ist wichtig, dass es mir gut geht. Und natürlich Leistung, ja. High Performance hat ganz viel auch mit Leistung zu tun. Aber die ganze Zeit überfordert, also ich mag das Wort Überforderung nicht, weil ich kenne so viele Leute, die sind nicht überfordert, sondern dauerüberlastet, dauerbelastet und können aus dem Grund nicht mehr arbeiten, ja. Und tun es aber.
In einen High-Performance-Modus kommt, also in der High-Performance-Kultur eingeführt hat, dann fällt die Leistung gar nicht mehr schwer. Dann ist das ein sich selbst nährendes System. Und dann kann an einem bestimmten Punkt sogar Magie entstehen. Dann entsteht so eine Lust auf die Leistung und so ein Spaß daran, dass wirklich Momente passieren, bei denen sich alles Hand in Hand plötzlich fügt, wo die Räder ineinander greifen und wo etwas entsteht, mit dem man nie gerechnet hat. Also die Leistung an sich, die Arbeitsleistung an sich ist es nicht, sondern es ist die Freude und der Spaß daran, die Sache
Genau,
zu machen.
genau. Und dann aber auch zu wissen, auch mit Freude und Spaß gibt es irgendwann den Punkt, wo ich eine Pause machen muss, was Sportler oft besser wissen als Manager. Ja? Da, wenn du körperlich arbeitest, musst du deinen Muskeln einfach eine Ruhepause gönnen. Geht nicht anders. Und sonst kommst du einfach bist übertrainiert und dann geht halt nicht mehr sehr viel. Aber das, ja.
Weil die Leute aufpassen. Ne? Ich erlebe das häufig in den Systemen, dass die Vorgesetzten oder die Chefs nicht mehr erkennen, wenn die Leute an die Leistungsgrenze gehen und dann es einfach weiterlaufen lassen. Und man hat eben eine größere Verantwortung dann für die Menschen. Gerade in high-performanten Systemen noch viel mehr.
Viel mehr, und ich sehe dort, dass dort auch immer wieder, wir lernen es natürlich nicht, wir lernen diese Balance nicht, beziehungsweise wir lernen sie, wenn wir sie lernen, auf so einem Level, der unterhalb der Mitte liegt, also der für jemand, der Spaß an High Performance hat, ja langweilig ist, und dann machst du das nicht. Aber ich sehe auch viele Menschen, die einfach nicht wissen, dass sie bereits müde sind, die das nicht mehr wahrnehmen können.
Auch einfach den Blick dafür verlieren und dann sich selber ausbeuten. Da muss man auch aufpassen, dass Systeme und Menschen sich nicht ausbeuten. Richtig.
High Performance ist also ein Mindset, nicht einfach nur das Ergebnis. Das Ergebnis ist die logische Konsequenz. Wir haben jetzt hier eine High Performance Musikgruppe, eine neue Band, die sich mit ganz viel Charme und mit ganz innovativen Ideen einen Platz im Musikhimmel gerade erarbeitet, und das ganz erfolgreich. Meute.
Thank you.
Und es geht weiter mit den Fragen. Zuversicht. Welche Rolle spielt Zuversicht für High Performance? Und wie geht es dir mit Zuversicht?
Zuversicht ist dann wichtig, wenn man in einer Krise ist. Also das erlebe ich natürlich auch. Es gibt ja nicht nur eine lineare oder exponentielle Leistungskurve nach oben von Systemen jetzt, von Teams, von Systemen, sondern es gibt eben auch, und das ist ja normal, eben auch die Rückschläge. Und dann ist Zuversicht ganz wichtig. Wenn, ich muss dann den Glauben an mich selber, den darf ich nicht verlieren, den Glauben an die Sache. Und dazu brauche ich die Zuversicht, eigentlich auch die Hoffnung und das Wissen, alles wird gut. Mhm. Und das brauche ich auch in diesem System. Habe ich oft erlebt, nicht nur im Rennsport, sondern auch in der Wirtschaft, dass wenn eine Krise gekommen ist, die Leute ihre Zuversicht verloren haben. Und das ist dann ein ganz schwieriger Moment. Da muss man dran arbeiten mit ihnen, dass man mit den Systemen, dass man der Zuversicht bleibt. Da hilft dann häufig der Blick aufs große Ganze. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wozu sind wir eigentlich da? Was ist unser Sinn und Zweck? Also was ist der Grund, weshalb wir morgens aus dem Bett aufstehen und an diesen Platz gehen und dort arbeiten oder uns für eine Sache wirklich einsetzen? Sinn und Zweck, den zu wissen, der hilft einem, Zuversicht zu behalten.
Ja, für mich ist es ja bedingungslos, aber nicht naiv ans Gelingen zu glauben. Und das ist eine Entscheidung.
Das ist eine Entscheidung.
Also, aber ich muss sie üben. Also ich bin bei dir, also ich muss sie üben. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, wir haben ja, also wie gesagt, da sage ich, da gibt es ja viel Potenzial. Das ist etwas, das man lernen kann. Sich zu entscheiden, zu lieben, sich zu entscheiden, zuversichtlich zu sein.
Ja, weißt du, eine Entscheidung zu treffen, das kann ich erstmal, es gibt ein paar Sachen dafür, die ich vorher wissen muss. Einmal muss ich Awareness haben, also die Bewusstheit dafür, dass ich mich entscheiden muss. Und dann muss ich irgendwann den Mut aufbringen, auch zu sagen, und ich entscheide mich, alte Wege zu verlassen und in neue Wege zu gehen, die alten Muster loszulassen und irgendwo anders hinzugehen. Das ist auch sehr schwer. Also ich sehe bei uns in den Systemen, die wir begleiten, ich habe jetzt gerade eins gerade vor meinem geistigen Auge, wo wirklich was in den letzten Jahren katastrophal schlecht gelaufen ist, auch mit einer ganz großen Ausstrahlungskraft und mit großer Außenwirkung. Also, und da wieder den Mut den Leuten zu geben, zu sagen, hey, ihr wart doch mal super gut, ihr seid doch klasse gewesen und an die alte Kraft muss man euch wieder erinnern und euch wieder dran anschließen. Das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Auch Systeme können traumatisiert sein.
Ja, absolut. African-Ausseher von Ernesto Grieshofer, ja, auch er war schon einmal zu Gast als Gesprächspartner hier. Und wir haben geendet mit, auch Systeme können traumatisiert sein. Und eine Möglichkeit, Systeme aus ihrer Traumatisierung rauszuholen, ist Vertrauen zu etablieren, Vertrauen als Kultur. Dazu gehört auch, dass man verlieren lernt. Ja, und was noch dazu gehört, hören Sie jetzt. Also im Sport ist es ja immer eine Spur leichter. Du lernst im Sport sehr früh zu verlieren. Und dieser Teil, wer bin ich, was kann ich und was liegt in meiner Hand? Ich finde, wir sollten das viel früher lernen. Ja? Auch wo sind meine Stärken? Da kommt dann die nächste Frage rein. Was ist für dich Vertrauen?
Es gibt zwei Seiten. Vertrauen in mich und Vertrauen in andere. Vertrauen ins Leben. Das sind wichtige Aspekte. Also erstmal Vertrauen in mich selber. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Sie hat das vorhin zuversichtlich gesagt. Also Vertrauen auch in meine Person sollte dazu führen, dass ich zuversichtlich in die Zukunft gucke, aber auch Vertrauen dann andere Menschen um mich herum. Wenn ich kein Vertrauen habe in die Menschen, die um mich herum sind, dann habe ich festgestellt, dass die Systeme nicht performant werden können. Zum Beispiel auch das Vertrauen in die Kompetenz des anderen. Ganz wichtiger Aspekt. Ich erlebe das so häufig, dass die Menschen eigentlich nicht in die Kompetenz des anderen vertrauen und dann gibt ein Wort das andere, dann geht häufig dann wird die Leistung für Dinge verbraten, die man eigentlich hätte für andere, die Leistung hätte man für andere Sachen aufbringen können. Vertrauen auch in die Kompetenz des anderen und in den guten Willen des anderen. Ne? Also ja, keiner hat wie der Engländer sagt, also in die gute Absicht des anderen. Vertrauen in die gute Absicht des anderen. Ist so wichtig. Aber weißt du was, wenn ich mir selber nicht vertrauen kann, wie soll ich den anderen vertrauen? Also das ist immer die Frage, die man sich stellen muss, die sich jeder stellen muss, vertraue ich eigentlich mir selber? Geht ja häufig schon los.
Genau, ich finde, da dürfen wir als Gesellschaft gerade ganz viel lernen, nicht? Mir selbst zu vertrauen, ja. Dann auch zu schauen, wie du sagst, wem kann ich vertrauen, aber auch, wie gehe ich damit um, wenn jemand mein Vertrauen enttäuscht? Also wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist das so ein Thema, wo ich sage, ja, also wir reden ja ganz viel über diese Begriffe und ich mache Kulturentwicklung auf Basis solcher Prozesse, wo ich sage, wie können wir Mut aufbringen, wie kann es zur Zuversicht kommen, wie ist das Vertrauen bei euch etabliert, welche Vertrauensnetze gibt es? Wenn ich dann nicht benenne, was ich tue, wenn das Vertrauen enttäuscht wird, missbraucht wird, und dann gibt es noch absichtlich und unabsichtlich. Ja? Wir haben ja auch unterschiedliche Welten. Es kann passieren, dass es enttäuscht wird und jemand hat das nicht geplant, hatte etwas ganz anderes im Kopf. Und lustigerweise benennen wir das nicht so strategisch. Ja? Und ich finde das total schade, weil so viel Kraft verloren geht.
Ganz großes Thema in dem System, die halb performant sein möchten und es häufig gar nicht sind.
Ja. Ja, ist richtig. Das nächste Lied hat mich inspiriert. Ja, was tue ich, wenn Vertrauen enttäuscht wird und ich nichts zur Verfügung habe? Charlie Chaplin hat gesagt, lächle, auch wenn es einmal hart ist. Smile. Ich glaube, im Firmenkontext ist das Lächeln wichtig. Und es wäre schön, wenn wir Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen, wenn Vertrauen enttäuscht wird, wie wir auch damit umgehen, zu verzeihen, wenn es einmal enttäuscht wird. Ein Live-Mitschnitt aus einem Konzert von mir selbst, begleitet von Jan Hirte an der Gitarre. Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow. Smile, maybe tomorrow you see the sun comes shining through for you.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see, the life is still worthwhile if you smile. Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile, through your fear and sorrow. Smile, maybe tomorrow you see the sun comes shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see, the life is still worthwhile if you smile. Breaking, smile, even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow. Smile, maybe tomorrow you see the sun comes shining through for you. Come on, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see, the life is still worthwhile.
Ich hoffe, Sie haben ein großes Lächeln am Gesicht. Und jetzt geht's weiter zu dem Thema Zukunftsfähigkeiten, Future Skills, und wie man diese anbaut, also Future Skills Farming, wie man davon erntet. Und die wohl wichtigste ist Zuhören. Wir nennen das Zuhören 4.0. Und was das bedeutet, darüber unterhalten wir uns jetzt. Für mich gehört da eine Zukunftsfähigkeit dazu, nicht? Future Skills Farming, und das ist Zuhören. Wir haben da so eine eigene, wir sagen Zuhören 4.0, aber das erzähle ich später. Wie geht es bei dir mit dem Thema Zuhören in deinem Erfahrungsbereich?
Oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist schön, dass du das ansprichst. Also Zuhören, da gehört noch was anderes mit dazu. Auch die Möglichkeit einzuschließen, dass ich es nicht richtig weiß. Das gehört für mich in einen Kanon. Also wenn ich zuhöre, wäre es schön, wenn ich versuche, den anderen zu verstehen. In dem Moment, in dem ich den anderen versuche zu verstehen, was sind seine Sorgen, seine Nöte, seine Bedenken, seine Wünsche, seine Intentionen, lerne ich automatisch auch was. Ja. Das heißt, wenn ich schon mit einer Haltung da reingehe, ich weiß es besser, dann blockiert das im Grunde schon mein Zuhören. Das heißt, Zuhören heißt auch für mich, die Möglichkeit einschließen, dass der andere Aspekte hat, kennt, weiß, die ich nicht weiß. Dadurch entsteht übrigens auch Innovation. Also ein guter Zuhörer ist in der Lage, innovativer zu sein als jemand, der nicht zuhört. Wenn ich borniert mich denke, ich weiß alles besser, dann höre ich auch nicht zu. Das heißt, erfolgreiche Systeme, die haben eine hohe Zuhörfähigkeit. Es ist schön, dass du das ansprichst. Es ist eine Sache, die tatsächlich ein Grundübel ist heute. Leute hören nicht mehr zu. Aber wer ist davor nicht gefeit? Also
ich behaupte ja immer, wenn man den Wert von so etwas kennenlernt, dann kann man das auch früh. Ja. Zuhören erleichtert so viel oder macht auch so viel möglich. Ja. Weil wenn ich es ganz früh lerne, dann merke ich ja den Unterschied nicht, wie schwierig es sonst war. Aber ich merke, dass es funktioniert. Und ich nenne sie immer dieses Zuhören 4.0, dass ich versuche zu verstehen, was nicht gesagt wird.
Ja, richtig, genau. Was sind die Punkte, die zwischen den Zeilen stehen? Wo du Empathie brauchst, um sie zu erahnen.
Genau.
Also du sie assoziierst, ne?
Ja, richtig.
Also die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, sind eigentlich schon Grundfähigkeiten. Es wäre halt wünschenswert, wenn das nicht nur Personen könnten, sondern ganze Systeme. Daran arbeiten wir ja immer. Und da fehlt es meistens. Es fehlt meistens genau an den Dingen. Und dann wird danach geschraubt und versuchen, an den Sachen zu arbeiten. Gutes Zuhören ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was wir jetzt schon gesagt haben
im Gespräch. Ja, und dann kommt eben wie du sagst, Empathie dazu. Und dann auch, für mich ist es ja so zentral, dieses Bewusstsein, dass aktuell es einfach zwei ganz große Systeme der Datenverarbeitung gibt. Das eine ist das Binäre, der Computer, und das andere ist das Komplexe des Menschen. Und wir sind halt Vernetzer, wir denken nicht einen Schritt nach dem anderen, wir entwickeln uns auch nicht einen Schritt nach dem anderen. Wir entwickeln uns zyklisch und gleichzeitig sprunghaft. Und damit sind wir VUCA pur, damit sind wir alles, wo wir sagen, das ist alles neu. Nein, wir sind erstens Veränderung pur, zweitens Ambivalenz pur, und ich meine das im positivsten aller Sinne. Wir sind sehr empathisch und wir haben dann auch noch so Dinge wie Humor und Empathie. Und wenn man die beiden nebeneinander stellt und beide perfektioniert, also entwickelt, ja, perfektionieren ist irgendwie immer falsch, finde ich, als Ausdruck. Aber es geht da wirklich um Entwickeln, um Weiterentwickeln. Was kann ich mit meiner Intuition, mit meinem Spüren, mit meinem Hören, mit meinem aber auch, ich sage mal von hier, wenn ich hier arbeite, ja, hier wahrnehme, das dann ins Hirn schicke, dort verarbeite auf unsere Art und Weise, nicht 0 und 1, sondern 100.000 und 3 und dann kommt noch eine Rose rein. Und dann fange ich an zu handeln. Und ich nutze gleichzeitig die Daten, die komplexe Datenauswertung eines Computersystems. Dann kommt für mich da ganz viel rein. Ja? Und wozu? Für den Menschen, weil die ganze Wirtschaft brauchen nur wir Menschen, sonst braucht sie niemand auf der Welt. Und damit muss sie artgerecht passieren, oder?
Ja, so, stimmt das so. Ja. Muss artgerecht passieren, klar. Aber wie gesagt, also wenn das alles so leicht wäre, dann bräuchte man ja nicht so Menschen wie dich und mich, die versuchen, an Systemen rumzuschrauben. Es ist eben einfach unglaublich schwer, wenn Menschen zusammenkommen. Es ist schon schwer, wenn sich ein Mensch versucht, in die Richtung zu bewegen. Aber wenn wir dann ganze Gruppen haben oder ganz große Systeme, 10.000, 20.000 Menschen in einem System, dann kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist.
Es
Aber
dauert einfach.
Das Prinzip bleibt auch das Gleiche. Es bleibt immer das Gleiche.
Nein, und ich glaube, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass man natürlich die Vergangenheit nicht vergessen kann. Ja? Also wenn du nicht deine Geschichte mitnimmst, wird nichts Neues entstehen. Gleichzeitig musst du sie hinter dir lassen. Und dann gibt es diesen Teil, dass wir jetzt über 100 Jahre und davor auch noch mal ein paar 100 Jahre, davor ging es immer um Soldat sein und Krieg sein und gehorchen und da gab es einen Oberen und so weiter. Dann kam irgendwann die große industrielle Revolution. Der Mensch musste sich der Maschine anpassen, weil die ja gar nicht so kleinteilig war. Die konnte nur so funktionieren. Und wenn du 8 Stunden am Fließband bist und du hattest gelernt, selbstständig zu denken, bist du wahnsinnig geworden. Nur jetzt verändert sich gerade was. Das ist so ein großer Sprung, wo wir fast müssen. Jetzt müssen wir plötzlich wieder das Gegenteil davon tun. Und die Frage ist, auf welcher Ebene können wir das überhaupt fördern? In welcher Ebene können wir das entwickeln? Und für wen ist es angenehm?
Ein paar Sachen, ganz wichtige Sachen gesagt. Also dieses, du hast Soldat gesagt, also das Zeug, das ist ja ein Synonym für hierarchische Systeme, also für Hierarchie.
Ja.
Die ist in der VUCA-Welt, in der nichts mehr gesagt werden kann, sind diese Systeme tot, sind schlichtweg tot. Es gibt da ganz bekannte, ganz berühmte Beispiele dafür, wo die oberen Führer nicht mehr die Informationen bekommen haben, weil sie einfach Systeme hatten, die entweder unselbstständig gewesen sind oder in die Angst getrieben wurden. Und dann haben sie keine Informationen mehr gekriegt. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade so ein ganz bekanntes, leider schlimmes Beispiel in der Ukraine und in Russland, wo das auch wieder zugeschlagen hat. Also, aber das ist nur ein Einzelfall. Also da braucht man gar nicht so drauf zu, mit dem Finger drauf zu zeigen. Das gibt es überall. Überall. Die Systeme, die hierarchisch aufgebaut sind, sind am Niedergehen.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, was kommt danach? Danach kommen natürlich eher diese Systeme, die miteinander gut kooperieren und wo man auf gleicher Augenhöhe ist. Und jetzt kommt wieder die Schwierigkeit, die Leute müssen es auch erstmal lernen, genau, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das ist auch eine Freiheit, die Angst macht.
Die Systeme, die hierarchisch aufgebaut sind, sind am Niedergehen. Und was kommt dann? Und die Freiheit, die damit verbunden ist, mit dem Dann, die macht manchmal Angst. Ja, und ich finde, der nächste Song repräsentiert das recht gut. What? Wir sind mittendrin im Kultursalon, Kulturni-Salon, und unterhalten uns heute über High Performance, eine Kultur der High Performance, und mit welchen Herausforderungen sind Teams, die sich diese Kultur entwickeln möchten, denn konfrontiert? Angst, Glaubenssätze, etwas über Bord werfen, das man als gegeben hingenommen hat. Ich glaube, das ist wohl die größte Herausforderung dieser Zeit. Mein Gesprächspartner heute, Ralf Schubert. Sie machen Angst, auch weil das ja Paradigmen umwirft. Ne? Das eine Paradigma heißt immer, wir tun uns schwer mit Veränderung. Ist falsch. Ja? Es kann zu viel Veränderung mal überfordern, das stimmt. Aber grundsätzlich, wenn wir nicht bereit wären, uns jeden Tag zu verändern, anzupassen, Neues zu entwickeln, könnten wir keinen Tag leben. Also ist das unser ureigenstes Wissen, sich zu verändern. Aber wir haben gelernt, der Mensch mag Veränderung nicht.
Weißt du, was auch noch mit hinzukommt, ist, die Welt ist komplexer geworden. Warum ist sie komplexer geworden? Weil sie schneller geworden ist. Schneller geworden ist sie durch unterschiedliche Sachen, Smartphones, wo einfach die Rate of Change höher geworden ist, etc. So, das heißt, sie ist komplexer geworden. In einem hierarchischen System, wo alles immer auf eine Person zugeschnitten ist, müsste diese Person jetzt ja alles entscheiden. Sie müsste alles entscheiden. Und das ist damit völlig überfordert. Das heißt, ich muss die Kompetenz dahin geben, oder die Entscheidungsbefugnis dahin geben, wo die größte Kompetenz ist. Und das ist nicht an der Spitze, das ist der Basis.
Ja.
Die Basis ist aber noch nicht in der Lage, damit gut umzugehen, weil sie sagt, hey, ihr müsst mir doch sagen, Roles and Responsibilities, was soll ich machen, wo ist mein Kästchen und so. Also das ist im Moment genau der Widerstreit, den wir in den Unternehmen sehen, dass man oben gerne loslassen würde. Wir wollen endlich, also ich kann einen ganz bekannten deutschen Unternehmensführer, der die ganze Zeit sagt, ich möchte endlich aus dieser Papakultur rauskommen. Dass alle immer zu mir hochschauen und sagen, entscheid doch. Weil ich bin damit völlig überfordert und überlastet überhaupt, weil mein ganzer Tag ja, der reicht nicht aus, um die ganzen Entscheidungen zu treffen. Jetzt geht doch bitte, liebe Leute, mal in die Verantwortung. Und die unten sagen, Augenblick mal, wofür kriegt er sein Geld? Hä? Also, das ist im Moment gerade extrem schwer in der Wirtschaft. Extrem schwer.
Ja, ist auch so. Und das braucht halt auch eine Zeit. Ja? Und da gibt es ja auch immer, ich merke ja auch bei meinen Kunden, es wird die Frage, wie wollen wir miteinander arbeiten, ist gerade die zentralste überhaupt.
Ist es so. Merken wir auch an allen Ecken und Enden. Und gerade, also ich zum Beispiel jetzt mal, nehmen wir mal die Automobilindustrie, die gerade in deutsche Automobilindustrie ist in einem extremen Wandel begriffen. Mhm. Eine Transformation, und das ist nicht nur Elektro, sondern es ist viel, 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 viel mehr. Da geht es um Betriebssysteme, da geht es darum, dass eigentlich das Auto zu einem iPhone wird, zu einem Smartphone wird auf Rädern. Das heißt, ich muss extrem innovativ sein. Und Innovation findet nicht an der Spitze statt.
Nein.
Die findet in der Fläche statt. Und jetzt muss ich die Fläche dazu bringen, dass sie selber Entscheidungen trifft. So, und da, in diesem Erwachsenwerden und eigentlich in dieser nächsten pubertären Stufe von Unternehmen, da stecken wir jetzt gerade drin.
Ja.
Als Gesellschaft.
Ja.
Das spannendste Zeit überhaupt. Also ich habe ja, sagt die ganze Zeit schon immer, die 20er Jahre, also von 2020 bis 2030, werden die entscheidenden Jahre werden. Da wird sich vieles verändern. Ich hoffe, dass wir in Europa da die Kurve kriegen. Ne?
Ja, wir sind nicht super aufgestellt dafür. Also wir, auf der einen Seite haben wir so viel Erfahrung, das würde es ja dafür sprechen. Also ich finde, es ist so ein bisschen, ich habe am Montag eine Keynote gehalten, ja, und da war ich, bei mir geht es ja immer um neue Wege, es wagen, neue Wege zu gehen oder neues Denken zu wagen. Und ich hatte einen Kollegen, der nach mir dran war, das war der Max Hagenbuchner, 24, und der redet über Generation Z. Wie man mit ihnen umgehen kann, wie das funktioniert, was die Vorteile sind, die nicht erfüllen und ähnliches. Und ich finde, manchmal ist Europa gegenübergestellt Asien oder was ich jetzt auch noch kenne, ist so der mittlere Osten, der Nahe Osten. Das sind teilweise so junge Gesellschaften. Und wir sind auch zu dem Ergebnis gekommen am Montag, dass diese Erfahrung von uns Älteren ja so wahnsinnig wichtig ist, weil wir die Vergangenheit mitnehmen können. Und dann braucht es natürlich auch von uns welche, die so neugierig, also jetzt open-minded im Sinn von neugierig sind, dass sie sagen, sie stellen ihre Erfahrung nochmal in Frage, auch ihre, ja, da geht es ja ganz viel um Werte und Tabus. Wenn ich dir nicht sagen darf, was du da zu tun hast, dann bist du ein schlechter Mitarbeiter. Nein, ich muss dich motivieren, weil schließlich in deiner Familie bist du auch immer involviert worden. Du wurdest schon mit 4 gefragt, welches T-Shirt du anziehen möchtest. Ja? Und jetzt mit 21, 22 beginnst zu arbeiten und dann sagt der Chef plötzlich, ich sag dir, welches T-Shirt du trägst. Nein, wird nicht funktionieren. Und die sind jetzt alle so ganz massiv da. Die anderen waren so noch Übergangsphasen. Es gibt ja schon länger diese Dinge. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir in Europa checken nicht, dass wir diese Erfahrung haben, aber eben auch wir in Frage stellen müssen, ob alle unsere Werte wie Standards entwickeln, Prozesscharts zu schreiben und so weiter, ob das wirklich noch die Lösung ist. Und das heißt nicht, dass das schlecht ist oder schlecht war. Die Frage ist, ob es jetzt die Lösung ist.
Klare Meinung. Ganz klare Meinung. Sie werden uns nicht mehr helfen. Also ich arbeite viel in der Automobilindustrie und der deutschen Automobilindustrie, die ja sehr erfolgreich ist, gewesen ist. Die ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie in der Lage war, die Komplexität zu beherrschen. So ein Auto besteht aus 40.000, 50.000 Teilen. Die müssen auf dem Punkt nicht nur entwickelt, produziert werden, sondern die müssen da sein und müssen dann zusammenfließen, damit ich dann ein Auto rauskriege. Deshalb speziell Deutschland exzellent hingekriegt. Das ist aber nicht mehr der Standard der Zukunft. Und deswegen ist gerade Deutschland, ich zähle Österreich da auch mit dazu, weil unglaublich viele Österreicher in der deutschen Automobilindustrie arbeiten, auch an herausragender Stelle. Ja? Das heißt, da sehe ich uns genau im gleichen Boot sitzen. Wir müssen es schaffen, jetzt wegzukommen von diesem Stolz auf die Komplexitätsbeherrschung und hinkommen zu einer Innovationsbeherrschung. Und da sind uns andere Kulturen voraus. Jetzt sage ich aber noch eins dazu. Wenn ich jetzt China mir anschaue oder auch die Länder, die du genannt hast, die haben ja selber ein Problem zu lösen, ne? Nämlich das Problem der Hierarchie, weil die sind ja noch viel hierarchischer.
Genau.
Also wenn ich mir Deutschland angucke, sage ich, okay, also da muss ich auch ein Vorstandsvorsitzender von einem Werker auch mal was gefallen lassen, ohne dass das eine üble Wirkung für den Werker haben würde, ja, weil das einfach üblich ist. Man gibt Feedback. Genau. Aber dann macht das mal in China.
Ja.
Ja, dann wirst du mal den Kopf kürzer gemacht. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein bisschen plakativ sage, dann wirst du sicherlich einen Kopf kürzer gemacht, aber political correct soll es heißen, also hätte vielleicht Folgen. Aber auch wenn ich mit den Freunden rede, die Bekannten rede, die in der Automobilindustrie in China unterwegs sind, die sagen, die gucken dauernd auf mich, die ganze Zeit gucken die auf mich und ich soll es richten. Die sind ja sowas von hierarchisch. Dagegen sind wir in Europa, also ich rede jetzt mal von Deutschland, in Österreich, da sind wir ja total liberal.
Stimmt, ja.
Deswegen, da sehe ich unsere große Chance. Wir müssen einfach nur diesen Vorsprung, den andere in der Innovation haben, jetzt wieder aufholen. Und für mich geht es schon lange geht es für mich nur noch darum, schaffen wir diesen Sprung, das umzudrehen, damit unsere Kinder und Kindeskinder es noch genauso gut haben wie wir.
Ja.
Carola, du und ich, uns ist es verdammt gut gegangen. Wir sind die Generation, die nach dem Krieg geboren wurde und dann mit in diesen Wohlstand reingewachsen sind. Meine Kinder sagen zu mir, Papa, ich kann doch gar nicht mehr so leben wie du. Sag ich, ja, Leute, dann lass uns da mal rangehen. Versuchen wir es doch mal zu richten. Versuchen wir doch jetzt mal den Umschwung hinzukriegen. Manchmal komme ich mir vor, als ob ich den Jungen auch noch Mut machen muss für die Zukunft. Also das ist wirklich ein Witz.
Ja. Wenn die Babyboomer der Generation Z Mut machen muss für die Zukunft, es ist ein Aspekt des heutigen Lebens. Dahinter steht die Frage, die Maya Jaku so schön erörtert, what's going on? Kultursalon. Mein Name ist Carola Sakotnik, mein Gesprächspartner heute ist Ralf Schubert. Ja, und zum Abschluss unterhalten wir uns darüber, wie denn Zuversicht und High Performance wirklich etwas gestalten können und darüber, wie außergewöhnliche High Performance gerade in der Kunst und Kultur gelebt wird, wo zu perfekter Technik, zu perfekter Ausführung, zu einer Kommunikation mit dem Publikum, gerade in den Performing Arts, eine Form der Exzellenz kommt, die aus Inspiration entsteht. Vielleicht könnte das ja ein Weg sein, wo auch die Wirtschaft etwas von der Kunst lernen kann, nämlich nicht nur begeistert und voller Freude, sondern wirklich inspiriert, Exzellenz zu leben und zu entwickeln. Aber da kommt dann ja sehr oft diese Frage, ja, wie soll es denn gehen? Und auch dort, die müssen Zusammenhänge lernen. Ja? Und ich sage, wir stellen doch nicht die Frage, ob ihr wirtschaftlich nicht erfolgreich sein sollt, wenn ich sage Zuversicht, Vertrauen, zuhören. Das ist die Basis. Wir müssen wir müssen unser Leben uns verdienen im Sinn von dafür arbeiten, etwas schaffen und was tun. Die Frage stellt sich auch beim Klimawandel nicht. Ja? Wir haben uns vor Jahrtausenden entschieden zu einem vertrauensbasierten Kooperationsmodell, wo eben nicht jeder alles für sich macht und nicht alle autark sind, sondern wo man in Gemeinschaften lebt und wo man gemeinschaftlich zuständig ist für Dinge. Und das darf man hinterfragen. Und wenn ich dann immer mit Schwarz-Weiß komme, dann wird es ganz schwierig, ja? Die Frage ist nur, welche Dinge muss ich von woanders importieren? Also die ist für mich viel größer und da könnten wir schon so viel bewirken.
Ja, das ist eine Frage. Ich habe jetzt vor 2 Wochen in Hamburg, hatte ich die Gelegenheit, in einem kleineren Kreis den deutschen Bundeskanzler mal zu erleben, ne? den Olaf Scholz. Und dann war viel von Ukraine die Rede, klar. Und dann hat er gesagt, wir würden einen Fehler machen, wenn wir jetzt die Globalisierung wieder zurückdrehen.
Macht keinen Sinn.
Fand ich interessant, habe ich jetzt so, weil man hört ja immer lokalisieren. Aber in dem Moment, das ist eine tolle Dimension, die er da aufgesagt hat, in dem Moment, in dem ich alles lokalisiere, ja, unterstütze ich eigentlich genau diese Autokraten.
Genau.
Weil dadurch werden die stärker. Wenn ich globalisiere, kriege ich eigentlich eher eine Nivellierung rein, dann ist Kooperation steht in dem Vordergrund. Ja. Bei Lokalisierung geht's ich, Globalisierung wir. Genau. Den Aspekt hatte ich nicht im Kopf. Fand ich sehr bemerkenswert, was er da gesagt hat.
Also ich habe immer so das Gefühl, und gleichzeitig gibt es eben den Teil, was macht Sinn zu lokalisieren. Ja? Und ich sage, meine Gurke und meine Paradies auf Österreich, also meine Tomate und meine Gurke macht Sinn zu lokalisieren. Das macht total Sinn. Ja? Und inzwischen kann ich auch meine Oliven hier lokalisieren, weil die ernte ich auf meiner Terrasse. Und da geht ganz viel, ja. Aber das hat wirklich auch so was mit Klimawandel zu tun, dass sich halt Dinge auch verändern. Und bis zu einem gewissen Grad darf ich ja auch zulassen, dass Veränderung passiert, auch im Klima. Und dass sich halt Dinge verschieben. Aber, also wie gesagt, für mich geht es auch nicht in Richtung Globalisierung weg, sondern die Globalisierung weiser gestalten und ganz strategisch durchgehen.
Ganz genau, das sehe ich auch. Ja. Absolut, genau so ist es. Einfach cleverer machen, intelligenter machen.
Ja.
Aber ich möchte noch auf dieses Thema Zuversicht zurückkommen, was du gesagt hast. Finde ich so wichtig. Wir brauchen diese Zuversicht in die Zukunft. Wenn die Zuversicht in die Zukunft nicht da ist, dann haben wir alle zusammen ein Riesenproblem. Dann geht es den Bach runter. Und deswegen finde ich es auch gut, was du gesagt hast, wir, unsere Generation, die jetzt so um die 60 herum ist, die in den 60er Jahren geboren ist, die hat jetzt wieder eine weitere Verantwortung bekommen. Das ist unglaublich interessant, das zu sehen, dass wir jetzt auf einer anderen Ebene wieder gefordert sind. Mhm. Also eher so den Zuversicht, Mut, den Jungen mitzugeben und zu sagen, hey, ihr kriegt das hin. Aber ihr müsst schon laufen, ja? Also es wird, die Hähnchen fallen euch nicht in den Mund. Ihr müsst schon selber laufen. Aber es geht, es wird funktionieren. Ne? Die Zuversicht mitzugeben. Das ist, glaube ich, unser Job der nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, wahrscheinlich 20 Jahre.
Sehe ich auch so, ja. Und wir haben auch die Chance, weil wir irgendwie anders groß geworden sind, dass wir auch eben nicht alt im Kopf sein müssen.
Das alt im Kopf. Also ich habe jetzt gerade vor 3 Jahren nochmal eine Tochter gekriegt, bin jetzt 62 mit 59, nochmal eine weitere Tochter. Das sind 30 Jahre Unterschied zwischen meinen Kindern. Alles Mädchen, worüber ich mich sehr freue. Warum soll ich jetzt anfangen, nur weil ich 62 bin, ein alter Mann zu sein? Gar keinen Grund da. Ne?
Genau.
Also ich habe sowieso vorgehabt, bis 75 zu arbeiten und wer weiß, was da noch alles kommt. Nee, also das ist doch alles, sind alles Kategorien, die einem von außen aufgedrückt werden. Das muss doch nicht sein. Da fängt der High-Performance-Gedanke bei einem selber an. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist völlig egal, der High-Performance-Gedanke, der gilt für alle Systeme.
Genau.
Der ist zufälligerweise mal Formel 1, da ist er entstanden, aber den kannst du auch genauso gut in der Schule anwenden, wie in der Politik, wie auch in der Wirtschaft oder, keine Ahnung, für den kleinen Tierzüchterverein oder so. Ja, passt da auch. Für alles.
Also ich kenne ihn ja auch ich kenne ihn aus dem Theater. Also es gab ja dann die Theaterkollektive, die gemeinsam gelebt haben und die Stücke interpretiert haben, gemeinsam erarbeitet haben, die das auch gemacht haben. Also extrem, also wirklich als Sozialexperiment, 10 Jahre miteinander leben, miteinander arbeiten, miteinander aufführen, die weltbekannt geworden sind. Ariane Mnuchin hat da extrem viel gemacht. Und du hast es in jedem Orchester, in jedem auch Ballettkompanien und ähnliches, ja. Also dort hat ja High Performance nochmal noch eine andere Konnotation, weil es eben um inspirierte Interpretation geht. Also die High Performance ist auf der einen Seite Technik, 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 Exzellenz, physische Exzellenz, aber wenn da die psychische und mentale Exzellenz, manchmal auch die spirituelle Exzellenz nicht dazukommt, bleibst du halt Corps de Ballet. Und sonst wirst du irgendwann zum Solisten. Und das ist aber so ein schwieriger Weg, wenn er, je nachdem, wie er gemacht wird, ja, also wenn im Hierarchiedenken ausgebildet wird, was ja immer teilweise noch der Fall ist, dann ist das wie ein Geniestreich, dass das überhaupt gelingen kann, weil es eigentlich komplett das System sprengt. Und wenn du anders ausbildest, dann musst du darauf achten, dass du auf die Exzellenz in der Technik, also in der Tanztechnik, nicht vergisst. Ja? Also dort die Balance zu halten, das ist ganz schwierig. Und ich hatte einen Lehrer, der hat, wie gesagt, bei mir geht es eher ums Singen bzw. um das Stimmtraining. Das ist so ein feiner Messgrad, ja? Wo du wenn du mit der Stimme gut arbeiten kannst, musst du Körper, Psyche und Geist miteinander verbinden. Ja, das muss alles wach sein, das muss alles entwickelt sein. Ich hatte einen Lehrer, der gesagt hat, ja, diese ganz feinen Muskeln hier und natürlich das ganze System, das ist ja ein Resonanzkörper, du selbst. Du musst jeden Tag üben, bitte. Und er hat auch gesagt, du musst bitte. Ja, sage ich, okay, muss bitte. Sag ich, nein, ich meine das ernst. Bitte jeden Tag zum Klingen bringen, ganz wichtig. Und du musst mir ja ab heute versprechen, du machst das jeden Tag nur so lange, wie du es hinkriegst, das Ganze auch inspiriert zu tun. Ich möchte, du hast die Anlage, dass du exzellent werden kannst, damit darfst du aber nicht in Technikblindheit verfallen. Und das
Das ist
kann
ja ein super
sein,
Satz. Sehr
wunderbar,
schön.
gell?
Ja, wunderbarer Satz. Aber da ist es jetzt auch wieder ein interessantes Thema. Spitzenleistung zu erbringen ist das eine. Ja? Also ich sage mal, Weltmeister werden ist schon schwer genug, aber das ist noch irgendwo so denkbar. Aber dass das etwas wird, was wirklich herausragend ist, also eine kreative Leistung dazu kommt, wo man sagt, also das ist ja, das nimmt mir jetzt gerade den Atem, was ich da erlebe. Das ist so selten. Und das passiert nur, wenn große Systeme lange, 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 lange Zeit zusammenarbeiten und wenn die mit aufeinander so eingespielt sind und loslassen können in dem, was sie eigentlich machen. Deutschland hat einmal in einem Weltmeisterschaftshalbfinale gegen Brasilien in Brasilien 7:1 gewonnen. Das war Magie auf hohem Niveau. Das war Magie. Da passiert, alles passte, alles. Es gab nichts, was nicht passte. In dem Moment war das keine High-Performance-Mannschaft, sondern das war wie von einem anderen Stern. Und ich weiß, dass Bernstein immer gesagt hat, man kann 100% aus einem Symphonieorchester rausholen. Wenn man aber loslässt und die Kreativität der Musiker sich entwickeln lässt, dann kann ein Symphonieorchester 200% rausholen oder 300%. Dann gibt es Überraschungen. Das ist für mich das ist ja nochmal die nächste Evolutionsstufe von High Performance. Also das habe ich mir
Genau.
vorgenommen für die nächsten Jahre, das möchte ich untersuchen. Da möchte ich wissen, was steckt da dahinter, dass man auf so ein Level kommt, wo man den Mund nicht mehr zumacht. Das ist was ganz anderes, als Weltmeister zu werden. Das ist ganz anders.
Ja, es hat wirklich was damit zu tun, dass du Inspiration zulässt. Und ich meine das jetzt, das hat eine spirituelle Komponente. Ja?
Stimmt.
Also da passiert dieser Funke, da passiert dieser Funke, dieser magische Funke, der Inspiration heißt, also Technik, Kreativität plus Inspiration. Und damit sind wir am Ende angelangt. Technik, Kreativität plus Inspiration. Zuversicht, Mut, Vertrauen und Zuhören. So als Zutaten für High-Performance-Kultur. Das klingt menschenfreundlich, oder? Artgerecht, wie ich das so gern nenne. Ich bedanke mich bei Ralf Schubert, meinem Gesprächspartner, und hoffe, dass wir beide Sie heute inspirieren konnten. Bis zum nächsten Mal im Kultursalon. Ihre Carola Sakotnik. Kultursalon. Eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon. Dobar dan.